ProCamp 2016. Thema: Geliebt.
Hey, guten Morgen alle zusammen. Ich wollte euch nur mal sagen, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das ist schon phänomenal, wie viel Zeit und Energie und Arbeit die Mitarbeiter hier vom ProCamp investieren, um euch ein Wahnsinnsprogramm zu bieten. Auch das Anspiel wieder, hey, voll super. Vielen Dank euch, hey. Echt cool. Und wenn dich sowas anspricht oder wenn du denkst, boah, das war echt super, dann geh nachher mal hin zu so jemand und sag dem das mal. Das ist echt super, wenn ihr auf die Leute zukommt und denen einfach mal Danke sagt. Da freuen die sich total drüber, glaubt mir's. Jetzt haben mich diese Tage schon etliche Leute die gleiche Frage gefragt. Und jetzt habe ich gedacht, ich gebe euch einfach mal allen eine Antwort drauf, bevor ihr da noch mehr Fragen habt, die nicht beantwortet sind. Und zwar haben mich schon etliche gefragt, jetzt bist du ja Christ, boxst du jetzt auch noch? Weil als Christ boxen ist ja nicht so gut, oder? Jetzt ist die Frage, ist es gut oder nicht, als Christ zu boxen? Also ich sag, und ich weiß, manche von euch kennen die Antwort schon, aber ich sag, Boxen ist der geistlichste Sport, den es überhaupt gibt. Glaubt ihr nicht, oder? Schon, oder? Weißt du, was Jesus sagt in der Bibel? Geben ist seliger als nehmen. War nur ein Scherz, gell? Aber das steht tatsächlich in der Bibel, aber in Bezug auf was anderes. Hey, wie heißt denn das Thema von diesem ProCamp? Ja, das war noch schwach. Wie hieß die erste Session? Worum ging's? Zwei Füße. Ja, das war schon ein bisschen besser. Okay, jetzt kommt's ja immer näher. Was war denn gestern Abend? Ja, super, jetzt wird's besser. Und was ist heute? Ja, da waren sich manche noch nicht so ganz sicher, gell? Also eigentlich hat das Anspieler schon alles gesagt, was ich euch jetzt eh sagen will. Es geht um Liebe, geliebt sein. Ich habe euch schon erzählt, in dieser Arbeit, die ich da mache mit diesen Jugendlichen, die zum Teil sehr, sehr herausfordernd sind, sind auch ganz viele Leute aus dem Ausland da, die ganz anders denken, ganz andere Traditionen und Kulturen haben, jetzt wie ich sie kenne oder habe oder wo ich mich wohlfühle drin und so weiter, was halt für mich in Anführungszeichen normal ist. Das ist zum Teil eine sehr, sehr herausfordernde Zeit mit solchen Jugendlichen. Und ich habe mich selber schon immer wieder ertappt dabei, dass ich so Jugendliche angeschaut habe und gedacht habe, hey, das ist sinnlos, in den zu investieren. Das hätte ich natürlich nie gesagt, aber innerlich habe ich das gedacht. Und letzten Sommer hatten wir einen da, es war ein Somali, Abdi heißt der, und der war dabei die eine Woche, der hat nur quergetrieben. Der hat die anderen dumm angemacht, nichts hat ihn interessiert, für nichts war er dankbar, an allem hat er rumgemotzt, das Essen hat er auf den Boden geschmissen, abgespült hat er auch nicht, während die anderen abgespült haben. Lauter solche Sachen, und es war wirklich eine unglaublich anstrengende Woche mit ihm. Und in dieser Woche habe ich mich wieder so ertappt, wie ich innerlich gedacht habe, hey, in den zu investieren, das ist absolut verschwendete Zeit. Das ist einfach hoffnungslos. Jetzt reden wir Christen ja immer von christlicher Nächstenliebe. Aber was meinen denn wir damit? Mir wird immer mehr bewusst, wenn wir davon reden als Christen, dann reden wir über Menschen, die so denken wie wir, die in unser Schema reinpassen, die so leben wie wir, ja, und zu denen sind wir halt nett. Da kommt auch was zurück, die bedanken sich dann und die sind auch lieb zu uns und so weiter. Hey, aber wie sieht's denn aus mit den Menschen, die uns voll auf den Sack gehen, voll gegen den Zeiger gehen, wo nichts Dankbares zurückkommt, wo vielleicht noch irgendeine Gemotze zurückkommt oder vielleicht Feindseligkeit? Was ist dann mit christlicher Nächstenliebe? Oft ist es ja genauso wie in diesem Anspiel. Wenn irgendjemand was kann, wenn er uns liegt, wenn wir uns mit ihm identifizieren können, ja dann gibt's Sternchen. Und wenn nicht, schleicht dich. In den letzten Wochen, da habe ich unglaublich viel gelernt zu diesem Thema. Liebe. Liebe ist nicht gleich Liebe. Und es ist wichtig für uns zu verstehen. Der einzig wahre Gott der Bibel, der unbeschreiblich ist, der hat eine Eigenschaft, die wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört hat. Dieser Gott sagt von sich selber, ich bin die Liebe. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich verstehe das selber oft auch nicht wirklich, was das bedeutet. Aber ich will uns mal ein bisschen versuchen zu erklären, dass Liebe eben nicht gleich Liebe ist, weil die Sprache, in der die Bibel geschrieben ist, die hat für dieses Wort Liebe verschiedene Ausdrücke. Und ich will euch heute Morgen mal zwei Ausdrücke erklären, die die Bibel für Liebe verwendet, die eigentlich in diesem Anspiel absolut perfekt schon dargestellt wurden. Diese eine Liebe, die Liebe mit den Sternchen, könnte man sagen, die heißt im Griechischen Eros. Jetzt leiten davon manche vielleicht gleich was ab. Ja, die Jungs, wenn er Eros hört, was denkt er dann? Ja, ihr traut euch jetzt nicht, das zu sagen, ist mir schon klar, aber Erotik. Eros und Erotik, erotische Liebe und so weiter. Und das stimmt schon. Das hat was miteinander zu tun, diese Eros-Liebe und Erotik. Ja, jetzt müsst ihr nachdenken, gell? Aber weißt du, diese Liebe, erotische Liebe, wann wird denn die geweckt? Schwierige Frage, gell? Also wenn es jetzt zum Beispiel heiß ist und irgend so ein Mädel rennt da so halt mit so kurzen Höschen rum und so und nur so Top an und so weiter und du guckst aus deinem Zelt raus und die läuft da gerade vorbei, dann wird zum Beispiel erotische Liebe geweckt. Das ist einfach so, da können wir Männer oft gar nichts dafür. Das passiert einfach. Das heißt, erotische Liebe hängt eigentlich davon ab, wie attraktiv dir das Wesen oder das Mädel erscheint, das da gerade vorbeigelaufen ist. Das heißt ganz praktisch, diese Eros-Liebe oder erotische Liebe, die hängt ab von der Attraktivität deines Gegenübers. Je attraktiver, je schöner, je begehrenswerter ich bin, desto mehr werde ich geliebt, desto mehr werde ich begehrt, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich und so weiter und so weiter. Wenn ich weniger attraktiv bin, werde ich weniger geliebt. Aber diese Eros-Liebe, die bezieht sich nicht nur auf erotische Liebe, sondern die bezieht sich eigentlich auf alles, was wir so in unserer Umwelt die ganze Zeit im Alltag erleben. Eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Und dieses Prinzip, das finden wir überall in unserem Alltag. Um in unserer Gesellschaft was gelten zu können, musst du attraktiv sein. Du musst dich gut präsentieren können. Du musst dich gut vermarkten können. Am besten musst du erfolgreich sein, dynamisch, hübsch, sportlich und so weiter. Und wenn du das tust, dann erfährst du Eros-Liebe. Nicht erotische Liebe unbedingt, aber Eros-Liebe. Und wenn du das nicht tust oder sobald du damit aufhörst, vielleicht hast du es schon mal erlebt, bekommst du einfach kein Eros mehr, keine Bestätigung mehr. Und weißt du, schon ein Kind versteht es ganz genau, was es tun muss, um Zuwendung, Liebe, Wertschätzung zu bekommen von irgendjemand anderem. Das musst du keinem Kind erklären. Jedes Kind kann das von Geburt an irgendwas tun, damit sie Wertschätzung bekommen. Anerkennung. Und das machen die Kinder ja nicht, weil sie tatsächlich so nett wären. Ich habe 5 kleine Kinder, ich weiß das. Unsere Kinder, die wissen ganz genau, was sie tun müssen, um unsere Liebe zu bekommen. Hat ihnen keiner zeigen müssen, das können die einfach. Und jeder von uns weiß, hey, wenn ich gute Leistung bringe in der Schule, wenn ich mich anstrenge, wenn ich das tue, was meine Eltern von mir erwarten, ja, dann bekomme ich diese Eros-Liebe, Aufmerksamkeit und so weiter. Eros liebt nur aus einem einzigen Grund, weil ich liebenswert bin, weil ich es verdiene, geliebt zu werden. Und in unserem Alltag, so im ganz normalen Leben, erleben du und ich beinahe ausnahmslos diese Eros-Liebe. Fast in allen Dingen. Ob zu Hause, in der Schule, im Beruf. Ich würde behaupten, überwiegend erfahren wir diese Art von Liebe. Wie sehr wir geliebt werden, hängt immer ab von unserer Leistung. Es hängt immer ab von deinem Benehmen. Von deinem Aussehen. Und sobald du den Erwartungen von deinem Gegenüber nicht mehr entsprichst, lässt diese Liebe sofort nach. Jetzt will ich dir mal was vorlesen, was ich als eines der befreiendsten Dinge in meinem eigenen Leben erlebt habe und mich danach sehne, das immer mehr zu checken hier oben und zu erleben im Alltag. Da gibt's ein paar Verse in der Bibel, da redet's auch von Liebe und ich lese euch diese Verse mal vor. Da gibt's einen Vers im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Ist ein ganz bekannter Bibelvers. Aber falls du eine Bibel hast, dann mache ich dir den Mut, hey, schlag die Bibel mal auf in deinem Zelt. Kannst du auch so machen, dass keiner sieht. Und dann unterstreich dir mal diesen Vers. 1. Johannes 4, Vers 16 ist es. Da steht nämlich Folgendes drin. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Und dann steht dieser ganz bekannte Vers drin, oder Teil von dem Vers. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und kurz davor kommt nochmal sowas, Vers 9 und Vers 10, da steht nämlich drin, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden oder deutlich geworden, greifbar geworden. Und dann steht, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Schuld. Das griechische Wort, das hier steht, wenn hier von Liebe ist, die Rede ist, ist nicht dieses Wort Eros, sondern es ist ein Wort, das ihr vielleicht schon irgendwo mal gelesen habt. Das ist ein relativ bekanntes Wort, nur wissen die meisten nicht, was es bedeutet. Das ist dieses Wort Agape, das hört sich richtig altmodisch an, ich weiß, aber diese Agape-Liebe, das ist das Wesen Gottes. Wenn Gott sagt, ich bin Liebe, dann sagt Gott, ich bin Agape-Liebe. Und ich will euch ein bisschen versuchen zu erklären, was das bedeutet. Das bedeutet ganz einfach, dass Gott sagt, ich bin immer so. Ich bin immer Liebe. Ganz egal, wie du dich verhältst oder auch nicht, ist völlig Schnuppe. Ich bin Agape-Liebe. Ganz egal, ob du an mich glaubst oder ob ich dir scheißegal bin, ist völlig egal. Ich bin Liebe. Ganz egal, ob du mich ernst nimmst und das, was ich sage in meinem Wort, oder ob du sagst, scheiß auf den ganzen Zeug, das ganze Zeug. Es ändert nichts daran. Ich bin Liebe. Agape-Liebe. Das ist das, was Gott hier sagt. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Schnee. Was hat ein Schnee für eine Eigenschaft? Es ist weiß, ja, je nachdem, wo man ist. Ja, sag mal. Lauter, ich höre dich nicht. Milch. Es schmilzt. Ja, aber wann schmilzt denn? Genau. Also, was braucht es denn für eine Eigenschaft, dass Schnee Schnee ist? Kalt, genau, das ist es. Und sobald die Kälte nicht mehr da ist, ist Schnee nicht mehr Schnee. Also Schnee ist nur dann Schnee, wenn er kalt ist. Das ist immer genau miteinander verbunden, anders geht's nicht. Und weißt du was? Gott und Liebe ist wie Schnee und kalt sein. Es geht nicht ohne das andere. Die zwei Dinge gehören zusammen und du kannst sie nicht voneinander trennen, durch nichts und niemand. Agape-Liebe hat nichts damit zu tun, wer du bist oder wer du nicht bist. Wie du aussiehst oder wie du eben nicht aussiehst. Wie sportlich und intelligent du bist oder vielleicht auch wie mies du dir vorkommst und wie minderwertig du vorkommst. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Gott ist Liebe, er liebt. Er kann nicht anders, als dich zu lieben. Diese Liebe Gottes ist eben nicht Eros. Du kannst dir Gottes Liebe durch nichts verdienen. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Diesen Vers 10, den ich vorgelesen habe, das fasziniert mich so, weil da steht drin, es geht gar nicht darum, dass du versuchst, Gott zu lieben. Da reden wir oft so viel drüber. Ja, ich versuche Gott zu lieben, aber ich weiß nicht wie. Die Bibel sagt, darum geht's gar nicht in erster Linie. Es geht nicht darum, dass du versuchst, Gott zu lieben, sondern in erster Linie geht's mal darum, dass du anfängst zu verstehen, dass du von Gott geliebt bist. Gott liebt uns eben nicht, weil wir so liebenswert oder liebenswürdig wären. Denn das ist, wenn wir ehrlich sind, keiner von uns. Wir haben uns von Gott abgewandt. Gott ist uns entweder oft oder sogar immer Schnuppe. Wir ziehen halt unser Ding durch. Aber weißt du, das ändert nichts an Gottes Liebe. Gott liebt dich und mich nicht, weil du und ich liebenswert sind, sondern weil er die Liebe ist. Deswegen liebt er uns. Und deswegen sind du und ich wertvoll. Deswegen ist keiner von uns hier drinne, kein Mensch auf dieser Welt, ein hoffnungsloser Fall. Ich will euch mal ein Beispiel geben zwischen dieser Agape-Liebe und zwischen dieser Eros-Liebe, dass ihr das vielleicht ein bisschen greifbarer habt. Nehmen wir einfach mal zwei von euch, sagen wir mal die Miri und den Marcel, keine Ahnung, ob es die hier drin gibt, aber Miri, was? Nein, wir sagen Miri und Marcel, gell? Dann kommen wir keinem zu nah. Also Miri und Marcel. Und beide von denen haben Eltern, die sie mögen und so weiter, und die versuchen, ihre Eltern zu lieben, Miri und Marcel. Jetzt, die Miri, die tut es voll von Herzen und blüht da drin auf und ist total lebendig und frei, und du siehst wirklich, das, ihr macht es einfach Spaß, sie lebt auf darin, sie wird lebendig, sie blüht. Und der Marcel tut genau das Gleiche, aber irgendwie ist es so verkrampft, so, er scheint wie Schwerstarbeit. Frustrierend ist es oft für ihn. Müde ist er manchmal. Manchmal auch so ein bisschen angespannt, gestresst, wie er versucht, seine Eltern zu lieben. Und die Frage ist, worin liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt ganz einfach in der Tatsache, dass der eine, der Marcel, seine Eltern immer lieben will, er aber deswegen ängstlich, besorgt, gestresst ist, weil er die Eltern nur lieben will, damit er zurückgeliebt wird. Und das kostet ganz viel Energie. Das stresst, das verunsichert. Jetzt die Miri, die so fröhlich und so lebendig diese Eltern liebt. Weißt du was, die ist so, weil sie weiß, dass sie geliebt ist. Es ist ein Riesenunterschied, ob du liebst, damit du geliebt wirst, oder ob du liebst, weil du geliebt bist. Gott liebt mit Agape-Liebe. Ich lebe mit Gott, weil ich von ihm geliebt bin. Und das ist Freiheit. Ich lebe nicht mit Gott, damit ich von ihm geliebt werde. Das ist Religion. Und Religion macht Menschen krank. Macht Menschen irre. Und was ich so faszinierend finde an diesem Gott, dieser Gott redet nicht nur über Liebe. Wir labern viel von Liebe. Man soll jeden lieben und was weiß ich was alles. Aber weißt du was, bei Gott ist Liebe immer eine Tat. Ist nicht nur, ja, ich liebe dich und du bist ja so nett und bla bla bla. Nein, es ist eine Tat. Und diese Tat, von der haben wir schon gelesen, da im 1. Johannes. Vielleicht kennst du den bekanntesten Bibelvers der gesamten Bibel, Johannes 3, Vers 16. Da steht eigentlich genau das Gleiche drin, wie hier im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10. Da steht, dass Gott seine Liebe gezeigt hat, geoffenbart hat dadurch, dass er seinen einzigen Sohn für uns Menschen in die Welt geschickt hat, damit der am Kreuz für deine und meine Schuld bezahlt. Weißt du, Gottes Liebe ist nicht nur ein Wort, das ist eine Tat. Meine Frau ist ja auch hier und ich sage oft zu der, dass ich sie liebe. Aber dieser Liebe müssen immer Taten folgen. Wenn ich zu meiner Frau immer nur sage, dass ich sie liebe und sie behandle wie Dreck, ihr nie einen Blumenstrauß schenke und solche Sachen, weißt du was, da zweifelt meine Frau relativ schnell an meiner Liebe für sie. Es ist wichtig, dass Liebe Taten hat. Wertschätzung muss ausgedrückt werden, nicht nur Gerede sein. Wenn da Taten folgen, dann glaubt sie mir das, dass ich sie liebe. Weißt du, wenn dein Nachbar dich zum Beispiel auf der Straße grüßt oder hier, Zeltnachbar so, gell, schaust raus, der schaut auch raus, sagt, ah, guten Morgen, wie geht's? Das ist total nett, wenn ihr das macht. Wenn dir jemand jetzt einmal Zeit schenkt, so zum Beispiel wie die Zeitraummitarbeiter, die schenken dir Zeit. Das ist schon ein bisschen mehr, wie einfach nur nett sein und Hallo sagen zueinander. Das ist wirklich gezeigte Wertschätzung. Wenn du mit jemandem freiwillig dein Leben teilst, und die meisten von euch, denke ich, machen das freiwillig so im Zelt, dann ist das schon eine Art von Liebe, weil das ist ja manchmal ganz schön zäh. Aber weißt du, wenn jemand freiwillig sein Leben für dich gibt, dann ist es Agape-Liebe. Das ist Agape-Liebe. Und logisch wäre es ja jetzt, wenn Gott tatsächlich so ist, Agape-Liebe, dann wäre es ja das Logischste, dass wir Menschen uns eigentlich auf diesen Gott stürzen und ihn wollen. Und ich habe mich gefragt, warum ist es nicht so? Warum tun wir uns so schwer damit? Und ich glaube, es gibt viele Gründe, aber einer der größten Gründe, bin ich überzeugt davon, ist, wir tun uns so schwer mit diesem Gott und mit seiner Liebe, weil wir aus unserer eigenen Lebenserfahrung solche Liebe entweder kaum oder überhaupt nicht kennen. Es gibt in diesem Zelt sehr, sehr viele junge Menschen, die mir wahrscheinlich kein einziges Beispiel dafür geben könnten, wo sie bedingungslose Agape-Liebe im eigenen Leben erlebt haben. Kannst du dir mal überlegen? Fällt dir sofort ein Beispiel ein, wo du das erlebt hast, dass dich jemand so geliebt hat mit so einer Liebe? Schon ein dreijähriges Kind weiß ja, wenn es nett ist zu den Leuten, dann bekommt es, was es will, und wenn nicht, dann wollen die Leute nichts damit zu tun haben. Unsere Kinder machen das ja hier absolut perfekt. Müsst ihr mal schauen, wenn es da irgendwo Gummibärchen gibt und die stehen oben am Tisch und unsere Kinder wissen das und da stehen irgendwelche Mitarbeiter oder irgendwelche von euch. Unsere Kinder, weißt du, wie die da hingehen? Die lachen die an und sagen Hallo und was weiß ich. Und dann wissen die ganz genau, aha, dann kriege ich ein Gummibärchen. Wenn die da hingehen, dem ans Bein pissen und was weiß ich was, wissen sie auch, das läuft nicht. Also das weiß jeder. Jeder von uns weiß ganz genau, wenn ich hier reinpasse ins Pro-Camp, wenn ich mich verhalte, so wie es gefordert ist, ja, dann werde ich geliebt. Mir wird Wertschätzung gezeigt. Und wenn nicht, dann erlebe ich auch Aufmerksamkeit. Aber es sind halt unangenehme Gespräche mit den Mitarbeitern die ganze Zeit. Aber das ist ein Problem. Wir erleben diese Agape-Liebe ganz, ganz wenig oder überhaupt nicht im eigenen Leben, in dieser Welt. Das Zweite ist, Religion vermittelt uns ständig, überall, dass Gott nur brave Kinder mag. Und deswegen versuchen wir mit allem, was wir tun, bei Gott zu punkten. Auch wir Christen sehr oft. Ja, wenn ich mehr bete, ja, dann nimm ich Gott ja mehr an. Wenn ich mehr Zeit mit Jesus verbringe, ja, dann bin ich ja von Gott geliebt. Wir bringen fromme Leistungen, weil wir meinen, dadurch mehr geliebt zu werden. Und weil vielen Menschen dieses absolut bescheuerte Spiel von Religion zu doof ist, deswegen sagen sie, weißt du was, Gott ist nichts für mich. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich kann das verstehen. Aber Gott ist unbeschreiblich. Er ist mehr und genialer als alles und jeder, den du kennst und den ich kenne. Er ist Gott. Und ich liebe es, mit Gott zu leben, weil ich angefangen habe, bruchstückweise, und ich bin selber ganz am Anfang, muss ich euch ehrlich gestehen, aber bruchstückweise angefangen habe zu verstehen, es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich mehr liebt. Und es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich weniger liebt. Gott liebt mich einfach, weil er die Liebe ist. Und weißt du, was bedingungslose Liebe angefangen hat in meinem Leben zu bewirken? Das Erste, was es angefangen hat, ist, weil ich angefangen habe zu lernen, dass Gott mich liebt, liebe ich es, Zeit mit ihm zu verbringen. In den ersten Jahren meines Christseins habe ich deswegen stille Zeit gemacht oder Bibel gelesen, weil ich gedacht habe, das beeindruckt Gott. Ich habe mir gedacht, so ein Dreck. Und irgendwann habe ich gemerkt, Gott ist nicht enttäuscht, wenn ich keine stille Zeit mache. Es verändert nichts an seinem Tag und nichts an seinem Charakter. Der Einzige, der sich ins Fleisch schneidet, wenn er das auslässt, bin ich selber. Mir schadet's. Und ich habe gemerkt, Gott liebt mich, egal ob ich stille Zeit mache oder eben nicht. Aber wenn ich mir selber was Gutes tun will, dann tue ich's. Und immer mehr merke ich, weil Gott mich so liebt, deswegen zieht's mich regelrecht hin zu ihm. Ich wünsche mir das, ich sehne mich nach dieser Zeit allein mit ihm. Das ist eine Sache. Das Zweite ist, ich habe angefangen, andere Menschen zu lieben, weil ich gecheckt habe, die sind genauso geliebt wie ich. Denk mal immer nicht über den anderen, gell? Man denkt immer selber, ja, bei mir schon verständlich, dass er mich liebt, aber wenn ich die alle so anschaue, keine Ahnung. Aber es ist nicht so. Gott liebt jeden Menschen. Und ich war immer ein Mensch, der andere Menschen verachtet hat, runtergeschaut hat auf andere, damit ich mich besser fühle. Aber immer mehr lerne ich, andere Menschen zu lieben. Mit Gottes Liebe, weil er mir diese Liebe schenkt. Und weil ich sie bei ihm erlebe. Aber ich habe noch eine dritte Sache, die angefangen hat in meinem Leben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Aber ich habe angefangen, mich selbst zu lieben. Mich selbst so wertzuschätzen und anzunehmen, wie ich bin oder auch wie ich oft nicht bin. Und das ist gar nicht so leicht. Ich bin kein hoffnungsloser Fall, egal wie sehr ich versage. Will ich da mal so eine kleine Geschichte erzählen aus meinem Leben? Wir wohnen in einer ländlichen Region und wir haben ein sehr, sehr großes Grundstück gemietet. Weil die Leute sind alt und die haben gesagt, ihr könnt dort günstig wohnen, wenn ihr euch um das Grundstück kümmert. Jetzt hat das Grundstück allerdings 4.500 Quadratmeter. Es sind sehr viele Obstbäume drauf und ich habe mich dazu verpflichtet, dieses Grundstück ständig zu mähen, die Obstbäume zu schneiden und was weiß ich was alles. Und die Kinder müssen halt helfen. Aber ich habe dann nur so einen Schiebrasenmäher. Und da brauchst du endlos, bis du das Ding gemäht hast. Und wir haben einen Nachbarn, einen richtig coolen Typ, der ist auch Christ. Pitti heißt er. Und der Pitti, der hat einen richtig coolen Rasenmähertraktor. Der ist so Landschaftsgärtner und Hausmeister und alles Mögliche. Also das ist sein Arbeitsgerät. Deswegen hat er so gutes Teil. Und der hat so oft zu mir gesagt, hey, weißt du was? Du kannst doch das Ding nicht mit dem kleinen, das Grundstück mit dem kleinen Schiebrasenmäher da mähen. Da brauchst du ja stundenlang. Komm einfach rüber und nimm meinen Traktor, du kannst den ausleihen. Und ich weiß nicht, wie du tickst, aber ich leihe ungern so teure Sachen aus. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, mache ich nicht. Und dann kam der Tag, da hatte ich echt keine Zeit mehr und ich musste noch schnell den Rasen mähen. Da habe ich gedacht, ich laufe kurz rüber und hol den Traktor. Okay, bin rübergelaufen, Pitti, endlich kommst du mal, holst den Traktor. Ich habe den mitgenommen, habe Rasen gemäht. Und weißt du was, ich war noch nicht mal halb fertig. Dann ist der Antriebsriemen fürs Mähwerk gerissen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe gedacht, ich Idiot. Warum in aller Welt habe ich das Ding nur ausgeliehen? Ich habe mich so geschämt und ich bin total beschämt dann mit dem Traktor da rübergefahren. Gefahren ist er ja noch, hat halt nicht mehr gemäht. Bin zum Nachbar gegangen und weißt du was? Der Pitti, der es nur dargestellt hat, gelacht. Und gesagt, als ich das erste Mal was ausgeliehen habe, da ist gleich was alles kaputt gegangen. Ist überhaupt kein Problem, ich repariere das wieder. Ich war völlig überrascht von dieser Reaktion. Auf jeden Fall war ich ja noch nicht fertig mit dem Mähen. Pitti hat den Rasenmähertraktor repariert. 2 Wochen später habe ich ihn wieder getroffen und sagte, hey, wann mähst du endlich dein Grundstück fertig? Der Rasenmähertraktor läuft wieder. Ich sage, nee, Pitti, einmal und nie wieder. Ich werde das Ding nie wieder ausleihen von dir. Du, und der ist jeden Tag, ist er rübergekommen und sagt, jetzt leih doch den Traktor nochmal aus. Das ist doch kein Problem, das kann jedem mal passieren. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, also leih ich ihn halt nochmal aus und mähe noch fertig. Ich habe das Grundstück fertig gemäht, alles super gelaufen. Und dann haben wir in der Einfahrt, wir haben so eine ein bisschen gewundene Einfahrt, und da ist an einer Seite so eine Mauer. Und da bläst der Wind immer, wenn der von Westen kommt, der bläst immer so das Laub an diese Mauer hin. Und ich habe gedacht, okay, Pitti hat auch so einen Auffangkorb beim Rasenmäher, damit ich das nicht alles so zusammenfegen muss und was weiß ich was alles. Ich hole einfach kurz diesen Auffangkorb, bin rübergefahren zum Pitti, habe den Korb dran gemacht, bin zurückgefahren, habe gedacht, ich fahre da kurz vorbei, dann sind alle Blätter weg. Aber weil da eben lauter Blätter lagen, habe ich ganz vergessen, dass dieser Asphalt da total kaputt ist an der Mauer entlang. Und dass das wie so ein Graben ist darunter, an die Mauer hin. Und ich bin so entlang gefahren, ganz langsam, ganz vorsichtig, dass ich ja nicht an der Mauer hängen bleibe. Und auf einmal zick gemacht, das Rad hat es reingezogen, quergestellt gegen die Mauer und der Traktor ist natürlich noch 1 Meter weiter gefahren. Es war das ganze Lenkgestänge verbogen. Ich habe gedacht, nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin wieder zum Pitti rübergegangen. Pitti war nicht da. Habe ich den Traktor da einfach stehen gelassen, weil ich gesagt habe, sie bringt ja nichts, da hin und her zu fahren. Also sie ist noch gegangen, aber das ist halt immer so gesprungen, gell. Da habe ich gedacht, okay, ich muss noch was erledigen, aber danach schaue ich gleich wieder zum Pitti und sage ihm das, was da passiert ist und so weiter. Habe das Ding erledigt, bin wieder zurückgekommen, Pitti war immer noch nicht da. Da habe ich abends so eine Sitzung gehabt und habe gedacht, okay, die geht bloß 1,5 Stunden. Danach gehe ich sofort zum Pitti, da ist er bestimmt da und erzähle ihm, was passiert ist. Dann hat die Sitzung leider 3 oder 4 Stunden gedauert. Es war schon ziemlich spät und ich wusste, jetzt kann ich nicht mehr zum Pitti rübergehen. Ich bin nach Hause gegangen und meine Frau hat gesagt, ey, der Pitti war gerade da, hat gefragt, was mit dem Rasenmähertraktor los ist. Und ich habe gedacht, oh nein, Es war eine der wenigen schlaflosen Nächte, die ich hatte. Am nächsten Morgen bin ich da rübergegangen, so klein mit Hut. Bin an die Tür, hab geklingelt, hab mich so geschämt. Gedacht, jetzt muss ich Ihnen das halt erklären, was da so passiert ist und so weiter. Muss man auch gleich sagen, ich bezahle das alles, ich mache das alles, was weiß ich was alles. Der Pitti macht die Tür auf und weißt du was, ich werde das nie vergessen. Der stand in der Tür mit offenen Armen, hat mich angelacht. Er hat jetzt kommen wir mal rein, trinken wir mal einen Kaffee und du erklärst mir einfach, was passiert ist. Und ich habe ihm das erklärt und dann hat der Pitti mir einen Vorschlag gemacht und gesagt, er muss das natürlich reparieren lassen und das geht jetzt nicht mehr so einfach wie einen Riemen drauf machen, muss da ein bisschen mehr rumbiegen und so weiter, ein bisschen was schweißen und so und das kostet halt ein paar Euro. Und er hat gesagt, er kümmert sich drum und ich muss ihm halt die paar Euro geben. Und das war sein Vorschlag. Aber weißt du, ich habe sowas noch nie in meinem Leben so eindrücklich erlebt. Das war so, wie wenn ich Jesus Christus persönlich begegnet wäre, dieser Moment. Agape-Liebe. So ist Gott. Und so ist Gott immer gegenüber jedem Menschen. Auch gegenüber dir. So liebt er dich und mich. Bei ihm gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Niemand ist wertlos. Niemand ist ungeliebt. Das ist das eine, was mir bewusst geworden ist. Aber weißt du, was das andere, was mir so bewusst geworden ist im letzten Jahr? Gott will, dass seine Liebe sichtbar wird durch seine Kinder. Das ist mir so bewusst geworden, als ich den Pitti erlebt habe. Durch den Pitti war das, wie wenn ich Jesus persönlich begegnet wäre. Und das hat mich total betroffen gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich meine Berufung als Kind Gottes. Gott will, dass seine Liebe für andere Menschen so erlebbar, so real und so greifbar wird, dass sie einfach nur geflasht sind. Und ich würde sagen, für uns als Kinder Gottes ist es eine Riesenchance in dieser chaotischen, lieblosen Welt. Wir regen uns oft nur drüber auf. Seh es einfach mal als Chance. Du kannst einen Riesenunterschied machen, aber es ist wichtig zu verstehen, diese Liebe kann kein Mensch produzieren. Es ist Gottes Liebe. Und je mehr ich anfange zu erkennen, dass ich von diesem Gott so geliebt bin, desto mehr kann ich diese Liebe auch weitergeben. Das findest du oft in der Bibel, dass Menschen sagen, diese Liebe Gottes, die drängt mich, andere Menschen zu lieben oder ihnen das Evangelium weiterzusagen oder sonst irgendwas zu tun. Das ist nicht so, dass ich denke, okay, weil Gott mich liebt, muss ich jetzt auch andere lieben. Nein, das ist, wenn ein Mensch angefangen hat zu verstehen, dass er geliebt ist von Gott, wenn er ergriffen wird von dieser Agape-Liebe, dann kann er gar nicht mehr anders, wie andere Menschen zu lieben. Weil oder wahre Liebe, Gottes Liebe, die versteckt sich nie. Wahre Liebe geht immer hin zu den Menschen. Die wartet nicht ab, bis die Menschen immer zu mir kommen. Das beste Beispiel ist dafür Gottes Sohn Jesus Christus. Jesus kam in diese Welt, obwohl er wusste, wie die Menschen sich ihm gegenüber verhalten werden. Dass sie ihn ablehnen würden. Dass sie ihn hassen würden. Dass sie ihn ans Kreuz nageln würden. Und trotzdem ist Jesus gekommen. Agape-Liebe. Er kam, weil seine Liebe zu jedem Menschen unabhängig ist von der Reaktion. Deswegen kam er. Vielleicht bist du ja so ein Mensch, der Jesus Christus bis jetzt abgelehnt hat. Der Gott gegenüber gleichgültig ist, aber weißt du was, das ändert überhaupt nichts daran, dass Gott dich liebt, so wie du bist. Bevor ich Gott kennengelernt habe persönlich, würde ich auch sagen, dass ich mich geliebt habe. Aber es war eine arrogante und eine selbstsüchtige Liebe. Eine Liebe, die immer anderen Menschen geschadet hat und mich irgendwie hochgehoben hat. Wenn ein Mensch sich selber lieben kann, weil er Gottes Liebe im eigenen Leben kennt und erfährt, das ist eine Liebe, die ist heilsam für sich selber und für alle anderen Menschen um einen herum. Ich habe angefangen mit diesem Beispiel von dem Somali, mit dem Abdi, wo ich gedacht habe, ey, vergiss es. Es lohnt sich nicht, in den zu investieren. Einer von unserem Team bei den Getaway Days, der hat Gott sei Dank anders gedacht. Und er hat diesen Abdi als Pate oder hat so Patenschaft übernommen für diesen Abdi. Und der Abdi ist mittlerweile fast so ein Teil von der Familie von dem Freund von mir. Und in dieser Familie hat dieser Abdi wahrscheinlich das erste Mal Bruchstücke von Agape-Liebe erfahren im eigenen Leben. Und ich könnte euch jetzt viel erzählen von dem Abdi, aber das ist unglaublich, wie sich das Leben von diesem jungen Somali geändert hat, weil jemand ihn mit Agape-Liebe geliebt hat oder angefangen hat zu lieben. Der ist total aufgeblüht. Ein richtig lebendiger Teenager. Es ist unglaublich, was Liebe macht in einem Menschenleben. Hey, vielleicht hast du jetzt schon viel von dieser Liebe gehört und du bist sogar in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber du hast diese Liebe noch nie persönlich angenommen. Wenn du diese Liebe im Kopf kennst, aber nicht mit dem Herzen kennst, dann wird es in deinem Leben nichts verändern. Das kann ich dir versprechen. Bei Gott geht es um mehr, als nur was verstandesmäßig zu wissen. Es geht immer um das Herz, um dein wirkliches Ich. Vielleicht hast du dich auch schon immer nach so einer Liebe gesehnt und du suchst überall und hast noch nirgendwo gefunden. Vielleicht bist du dieser ganzen Tatsache, dass du so wie du bist und dass du so wie du bist von Gott geliebt bist, gegenüber sehr, sehr skeptisch. Weil du schon so oft verletzt worden bist, gedacht hast, der liebt mich und irgendwie hat er mich wieder fallen lassen. Das kann ich gut verstehen. Keine Ahnung, wo du im Moment persönlich stehst. Aber ich wünsche dir eins heute. Dass du dieses Zelt nicht verlässt, ohne diese Liebe für dich persönlich anzunehmen. Dass du für dich persönlich weißt, ich bin geliebt, weil Gott Liebe ist. Du bist geliebt von Gott. Du bist wertvoll. Du bist eben kein hoffnungsloser Fall. Ganz egal, wie hoffnungslos vielleicht deine Situation im Moment aussieht, deine Familie im Moment aussieht oder deine Vergangenheit war. Vielleicht denkst du auch, wenn du nach vorne schaust, meine Zukunft auch hoffnungslos. Das ändert nichts daran, dass du geliebt bist und wertvoll bist. Ganz einfach aus einem Grund, weil Gott die Liebe ist. Jetzt bete ich noch. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns Menschen zu zeigen, was Liebe bedeutet, wer Liebe ist, wie Liebe ist. Und allmächtiger Gott, ich danke dir dafür, dass du unbeschreiblich bist und diese Liebe, die du für mich hast, für jeden Einzelnen in diesem Zelt hast, für jeden Menschen auf dieser Welt hast, die ist unbeschreiblich. Und wir können sie mit unserem menschlichen Verstand überhaupt nicht begreifen und erfassen. Aber unbeschreiblicher Gott, ich will dich anflehen und bitten, dass du das Wunder in uns vollbringst, dass wir anfangen dürfen, mit dem Herzen zu verstehen, was es bedeutet, dass du uns liebst, weil du die Liebe bist. Amen.